Das ist natürlich die Frage, die immer gestellt wird. Und jetzt mache ich eine ganz saloppe Antwort. Ich sage Ihnen einfach, das ist schon finanziert. Weil, schauen Sie mal, wir leben doch nicht vom Geld. Das wissen wir. Deswegen nennen wir ja auch den Geldschein Geldschein. Ne? Ja, nehmen Sie es mal ganz ernst. Warum heißt der Geldschein Geldschein? Ja, weil er an sich ja keinen Wert hat. Der Wert entsteht ja erst durch die von uns als Gemeinschaft hervorgebrachten Güter und Dienstleistungen. Wir leben von den Gütern und Dienstleistungen. Also wenn wir unsere Lebensgrundlage angucken, dann müssen wir sagen, haben wir genügend Güter und Dienstleistungen? Können wir genügend Güter und Dienstleistungen hervorbringen? Und wenn Sie sich das angucken und vergleichen mit vor 30 Jahren, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, dann werden Sie sehr schnell konstatieren, wir waren noch nie in der Lage, so viel Güter und Dienstleistungen hervorzubringen wie heute. Also wir waren noch nie so reich wie heute. Also es ist kein, die Geldmenge folgt immer der Gütermenge. Also wir haben keinen Mangel an Geld und außerdem kann man es ja drucken und man kann Schirme aufspannen, man kann alles Mögliche machen mit Geld. Ne? Aber es ist immer nur scheinbar. Ne? Es ist immer nur scheinbar. Entscheidend ist, sind die entsprechenden Güter und Dienstleistungen da. Ja, also wenn Sie Gäste, gestern Abend hat meine Frau 6 Gäste eingeladen, naja, was muss sie machen? Sie muss Güter beschaffen, ne? Sonst kann man die nicht bewirten. Ne? Also nur wenn die Güter da sind. Und die Güter sind da. Also machen Sie sich darüber keine Gedanken. Nehmen Sie zurück. Natürlich sollen Sie sich Gedanken machen, aber keine Sorgen. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Ne? Also wir sind dermaßen in der Lage, Güter und Dienstleistungen, wir sind dermaßen beschenkt von der Gemeinschaft. Ne? Also früher war man sozusagen beschenkt von der Natur. Deswegen hat man Ernte Dank gefeiert. Und heute ist man beschenkt von der Natur und von der Gemeinschaft. Ne? Die Gemeinschaft rund um die Erde bringt Güter hervor in einem Umfang, wo unsere Vorfahren, die würden es gar nicht begreifen, gar nicht fassen können, wenn die das heute sehen würden. Ne? Die ganze Welt ist für uns tätig. Schauen Sie mal an, wenn Sie sich mal ausziehen heute Abend, gucken Sie mal her, wo das alles herkommt. Ne? Die ganze Welt ist für uns tätig und wir sind für die ganze Welt tätig. Also Globalisierung ist Realität. Das ist keine Ideologie, das ist Realität. Und wenn Sie eine Tasse Kaffee trinken, dann tun Sie sozusagen den Kaffeepflücker in Ecuador oder in Brasilien, den versorgen Sie mit Einkommen. Das ist das, was er eben mit seiner Zeichnung hier dargestellt hat. Ne? Dadurch, dass wir konsumieren und die Güter bezahlen, ermöglichen wir, dass Güter hervorgebracht wird. Also ich mache es immer in einem ganz kleinen Beispiel fest. Wenn Sie zu uns in den DM-Drogeriemarkt kommen, Sie sind herzlich eingeladen. Ja, Sie werden es nicht glauben, wir haben so viel, dass wir verkaufen müssen. Na, Moment, das war früher nicht so. Ich kann mich erinnern, als kleiner Bub, da hat mein Vater immer um 12 Uhr seine Drogerie zugemacht, weil keine Ware mehr da war. Ne? Das war 1950, 51, also Korea-Krise war das, kann ich noch gut daran erinnern. Also das ist nicht so, wir haben diese Verfügung. So, wenn Sie jetzt einkaufen bei uns so eine Tube Zahncreme, dann meinen Sie alle, und das ist deswegen, warum mir die Dinge so wichtig ist, dass wir die durchdenken, wenn Sie bei uns eine Tube Zahncreme kaufen, dann meinen Sie alle, das unterstelle ich Ihnen jetzt, dass Sie dann, wenn Sie an die Kasse gehen, die Tube Zahncreme bezahlen. Meint jeder von Ihnen, ne? Das ist aber ein Irrtum. Die Tube Zahncreme, die Sie aus dem Regal nehmen, die ist ja schon bezahlt. Sonst könntest du da gar nicht stehen. Leuchtet ein, ne? Jetzt bitte nicht meinen, deswegen bräuchten Sie lieber bezahlen. Das wäre dann ein Rohrkrepierer. Was bezahlen Sie denn, wenn Sie dann an der Kasse sind? Und nehmen Sie das mal ganz existenziell. Wenn Sie an der Kasse dann diese Tube Zahncreme bezahlen, die eigentlich schon bezahlt ist, dann ermöglichen Sie uns, dass wir wieder eine Tube Zahncreme bestellen können. Und dass, wenn dann Ihr Nachbar kommt, wieder eine dasteht. Das heißt, Sie sind, wenn Sie Konsument sind, sind Sie gleichzeitig Auftraggeber für die Produktion. Das heißt, immer dann, wenn wir was bezahlen, und das ist beim Einkommen genauso, dann tun wir nicht etwas abrechnen in Wirklichkeit, sondern wir tun etwas ermöglichen. Also Geld, Einkommen versetzt Sie in die Lage, was zu veranlassen in der Welt, was zu ermöglichen, was zu gestalten. Deswegen gibt man jungen Menschen ein Stipendium, dass er sich eine Bildung aneignen kann. Das geht immer in die Zukunft. Geld geht immer in die Zukunft. Und das ist so banal, dass wenn Sie bei uns an der Kasse bezahlen, dann ermöglichen Sie uns die Zukunft. Doch, ist immer so. Nein, es wird nur falsch gedacht. Real ist es so. Real ist es so. Wenn Sie bei Pieck und Kloppenburg ein Hemd sich kaufen, dann kann Pieck und Kloppenburg wieder ein Hemd kaufen. Bestellen. Sonst geht es nicht. Das kann ich Ihnen nachweisen. Das ist empirisch so. Und das muss man, glaube ich, ins Bewusstsein bekommen. Den Mitmenschen mit Einkommen versorgen, heißt ihm, in die Lage zu versetzen, dass er sich und die Welt gestalten kann. Und das hat immer einen Zukunftsgesichtspunkt. Und wir denken es immer als Abrechnung, als Vergangenheit.
Wenn man das Ganze dann unter den Aspekt bedingungsloses Leben stellt, auch mal nur als abstrakter Begriff, dann ist das Ganze doch viel verständlicher, als wenn ich nur schwerpunktmäßig vom Grundeinkommen spreche, dann denken sich alle doch so viel, ja, das haben wir doch, Hartz IV und so weiter und so weiter. Also ich denke, man müsste das Ganze doch ein bisschen verständlicher machen, indem man zu weggeht und mehr auf Angriffe, gleichwertige Begriffe abstellt, damit nicht sofort eine Defensivdiskussion geht. Und die Umsetzung des Ganzen, die muss dann durch die direkte Demokratie erfolgen. So verstehe ich die direkte Demokratie.
Ja, richtig. Deswegen war es mir ja so wichtig, von bedingungsloser Hingabe an die Arbeit zu sprechen und darüber zu reden, dass das überhaupt erst ermöglicht werden muss. Ich will noch ein Beispiel nennen. Es gibt ja heute bereits schon ein bedingungsloses Grundeinkommen und das bezieht sich ja auf die Kinder, auf die Neugeborenen. Das ist ja interessant. Man nennt das ja Kindergeld. Aber eigentlich ist das ja auch ein Grundeinkommen, von dem es heißt, dass es noch nicht mit Arbeit verbunden sei. Deswegen bedingungslos. Wenn man sich diesen Vorgang aber etwas genauer anschaut, wenn man ihn etwas tiefer betrachtet, wird man feststellen, dass das falsch ist zu behaupten, es hätte mit Arbeit nichts zu tun. Jetzt mal abgesehen von der Arbeit, die die Eltern an dem Neugeborenen haben, abgesehen mal von der Arbeit, die eine Mutter leistet, bevor sie gebiert, abgesehen mal von all diesen wahnsinnigen Arbeitsvorgängen, die ja Substanz erzeugen, abgesehen davon ist auch das Kind selber ein Arbeitendes, und zwar in einem Maße, wie wir uns das kaum vorstellen können, was da erarbeitet wird an Kreativsubstanz, die ein Kind mit auf die Welt bringt, die im Übrigen auch ziemlich schnell wieder abgetötet wird. Es braucht nur in die Schule zu gehen, dann fängt nämlich der Abbau dieser Kreativität in der Regel an. Also mit anderen Worten, das bedeutet, dass ich den Arbeitsbegriff so erweitern muss, dass ich ihn bereits schon im Säugling, ja vielleicht sogar schon im Embryo und noch davor begründen muss, dass da eine Arbeit stattfindet, die bisher als Arbeit überhaupt noch nicht zur Kenntnis genommen worden ist, die überhaupt noch nicht wirklich in Bezug auf die Frage der Kreativität wahrgenommen wird, dass diese Arbeit des Kindes bereits schon mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ausgestattet wird, dass wir sie nur neu denken müssen, dass wir einen Begriff entwickeln müssen, in dem diese Art von Arbeit, die ein Kind leistet, die ein Embryo leistet, die sogar unter Umständen der Mensch noch vor seiner Geburt leistet, aber ich füge hinzu, die Arbeit, die Kranke leisten, durch ihre Krankheit, die Arbeit, die Alte leisten durch das Altwerden, das sind alles Arbeitsvorgänge, die als solche überhaupt mal zur Kenntnis genommen werden müssen, damit daraus eine völlig neue Form entstehen kann. Das meine ich, da brauchen wir gar nicht so sehr von bedingungslosem Grundeinkommen zu reden, sondern da müssen wir darüber reden, dass der Begriff der Arbeit wirklich mit der menschlichen Fülle der Kreativität verbunden werden muss. Das ist, und dann ergibt sich die Sache mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, die versteht sich von selber. Das heißt, die Idee des Kindes, die muss weitergeführt werden bis in die späteren Stadien des Erwachsenseins, in denen gerade das Kindsein wieder neu erweckt werden muss, in dem es nicht einfach unterdrückt werden darf durch sogenannte ernsthafte erwachsene Arbeit, die unter Umständen genau das Gegenteil von Arbeit ist. Dass also der Aspekt des Kindes, der Aspekt der Neugeburt mit der Arbeit begleitet wird und dass diese Art von Arbeit eben in Zukunft ins Zentrum rücken muss, wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein. Das heißt, wenn das Kindsein nicht überhaupt ein Zeichen setzt für eine zukünftige Form von Arbeit, wenn wir das nicht schaffen, dann bleiben wir geistige Krüppel und haben überhaupt gar keinen klaren Begriff von Arbeit.
Ich habe noch mal eine Frage, und zwar zu dem veränderten Kunstbegriff und dem, also zu dem erweiterten Kunstbegriff und dem Arbeitsbegriff. Wenn mehr ein philosophischer Aspekt auf dem Individuum liegt und uns zu einem Umdenken anregt oder auch zwingt, vielleicht sogar durch bestimmte Lebensumstände, würde sich nicht auch das Konsumverhalten dadurch auch letztlich ändern und wir vielleicht von unserem derzeitigen ökonomischen System auch vielleicht abrücken müssen?
Mit Sicherheit. Davon bin ich fest von überzeugt. Denn das eine bedingt das andere. Das Ganze ist ein organischer Zusammenhang. Und wenn man an der einen Stelle Bewusstsein realisiert, dann macht sich das an der anderen Stelle sofort bemerkbar. Das heißt, das gesamte Verhalten wird sich dadurch verändern. Das bedingt aber, dass heute dieser Begriff des sogenannten Parallelprozesses, der muss gültig werden. Parallelprozess bedeutet, dass jeder in seiner Arbeit, die er speziell tut, dass jedes Unternehmen in der Arbeit, die es speziell unternimmt, parallel auch die Arbeit am gesellschaftlichen Ganzen mit ins Gesichtsfeld treten muss. Also das ist ganz wichtig. Dieser Begriff Parallelprozess, der stammt von Joseph Beuys und er besagt, dass das, was wir bisher als Arbeit kennen, ergänzt werden muss um die Arbeit an der sozialen Plastik. Parallelprozess.
Nein, das ist eine Frage, das Frage, ob unser Bewusstsein sich so verändert, dass wir das als für uns real lebensnotwendig erleben. Und wenn genügend Menschen in der Gesellschaft das erstens denken können und zweitens sie daran ein Evidenzerlebnis entwickeln, dann wird es auch Realität werden. Die Welt verändert sich so, wie wir sie denken können. Und unsere Gemeinschaft verändert sich so, wie wir sie denken können. Ihre Ehe verändert sich auch so, wie sie denken können. So ist es im Leben halt. Deswegen müssen wir denken darüber.
Ich vermisse in der Diskussion folgende zwei Aspekte. Erstens sind noch nicht erwähnt worden die nicht gerade wenigen Menschen, die der Gemeinschaft nichts geben können, weil sie behindert oder sonst wie krank sind. Dann sagen Sie, deswegen brauchen wir ein bedingungsloses Grundeinkommen. Zweitens weise ich darauf hin, dass meiner Ansicht nach Sie sich widersprochen haben in diesem Tafelbild, indem Sie nämlich zuerst von der Aktion gesprochen haben, die dann ein Einkommen nach sich zieht, während Sie in Ihrem Statement eigentlich umgekehrt gedacht haben. Drittens.
Ja, extra.
Naja, extra. Drittens, die Älteren unter uns werden sich noch an den 1. Mai 1948 erinnern. Da hatten wir die Situation doch. Jeder bekam pro Kopf 40 D-Mark. Und was ist daraus geworden? Ich hätte gerne eine Antwort von Ihnen, warum es so geworden ist, wie es jetzt geworden ist nach 60 Jahren. Danke.
Ich habe das gar nicht verstanden. Haben Sie das verstanden?
Das letzte habe ich verstanden mit den 40 D-Mark.
Also die Umkehrung hier bei der Zeichnung, die ist eigentlich ganz normal. Ich habe diese Zeichnung bezeichnet ja nur die Hälfte der Sache. Nämlich nach rechts die Zukunft. Sie müssen sich jetzt die linke Hälfte dazu denken. In der Tat beginnt es tatsächlich ja damit, wenn ich als Kind geboren werde, dass ich dann versorgt werde, erstmal wenn alles gut geht. dass ich dann getragen werde von der Gemeinschaft des Ganzen. Das ist ja bekannt. Hier ist aber die Rede von einer Bestimmung des Menschen, der in Zukunft diese Gemeinschaft bewusst aufbauen muss. Und insofern habe ich da jetzt von der Aktivität des Einzelnen habe ich damit begonnen.
Kann ich die nächste Frage stellen?
Ja, bitte.
Es waren drei Fragen. Es ging um die 40 D-Mark noch und um die Behinderten.
Die Behinderten habe ich ja bereits schon aufgenommen in meinen Arbeitsbegriff. Ich habe ja nicht nur von den Kindern gesprochen, sondern auch von den Kranken zum Beispiel und könnte auch von den Alten habe ich gesprochen und von den Behinderten. Alles das, was die leisten in ihrer Substanzbildung, auch in ihrer Behinderung, wird bisher noch nie nicht wirklich wahrgenommen. Da muss man deutlicher wahrscheinlich hingucken und lernen, was das Menschsein betrifft. Und welche andere Frage?
Die andere Frage war, wie konnte es dazu kommen, zu dem, was wir jetzt vorfinden, wo wir doch alle gleich mit 40 D-Mark angefangen haben?
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Die 40 Mark
bei der Währungsreform. Ja, damals war ich noch ziemlich klein. Ich kann das im Moment nicht rekapitulieren. Aber Tatsache ist, dass damals ja auch durch diesen Impuls, ich glaube, ging ja nicht von Ludwig Erhard aus, dass von diesem Impuls eben tatsächlich das passiert ist, was Götz Werner ja beschrieben hat. Nämlich durch einen Geldstoß wurde Arbeit ermöglicht und dadurch hat sich diese Sache dann weiterentwickelt.
Weil die Währungsreform musste ja passieren, weil die Reichsmark, für die Reichsmark hat niemand mehr was gegeben. Also da hat man es ja erleben können, wie wertlos das Geld war. Übrigens, wir brauchen gar nicht so weit zurückgehen. In der DDR war es ja genauso. Ne? Wenn Sie die 50 Mark Ost und 50 Mark West nebeneinander gehalten haben, das hat fast gleich ausgesehen. Wenn Sie aber mit dem Schein dann in den Laden gegangen sind, dann haben Sie mit dem einen was bekommen, für den anderen nichts. Ne? Also daran merken Sie, dass Geld an sich keinen Wert hat, sondern den Wert, den wir uns zubilligen. Und die Währungsreform war ja nichts anderes, dass man gesagt hat, jetzt haben wir eine neue Vereinbarung über Geld. Das alte Geld ist nichts mehr wert und das neue, das wird einen Wert haben. Ne? Und daraufhin hat mein Vater dann die Ware, die er im Lager hat, rausgeholt und hat sie in die Schaufenster gestellt.
Übrigens, daraus ergibt sich noch ein sehr interessanter Gesichtspunkt, der auch viel zu selten bedacht wird, nämlich der Gesichtspunkt, dass Geld eigentlich gar kein Wirtschaftswert ist.
Nee, ist ein Rechtsmittel. Ne?
Ein Rechtsregulator. Und dass man hier mal unterscheiden lernen muss zwischen Wirtschaft und Recht. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt dabei.
Ja. 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 Wir sind immer in der Gemeinschaft. Also dieser Denkirrtum zu meinen, man steht auf seinen eigenen Füßen, der hat fatale Folgen. Ne? Wir stehen immer auf den Schultern der Gemeinschaft. Ohne Gemeinschaft geht's nicht. Ne?
Ja, jetzt die Frage. Es geht so ein bisschen in die Richtung, konkret eigentlich, ob Sie Ideen haben, wie in dieser Mischzeit zwischen, wir haben noch kein Grundeinkommen und wir haben noch Erwerbsarbeit, wie können da Einkommen zustande kommen? Also auch ein bisschen, wie kommt eigentlich Ihr Einkommen zustande? Also kriegen Sie es geschenkt oder, und ich erlebe das halt bei Jugendlichen stark so, dass eine Sehnsucht danach ist, eigentlich neue Arbeit zu leisten, also sich nicht in Erwerbsverhältnisse zu stellen, Geld für Arbeit, und da dann immer so ein Wursteln ist zwischen irgendwie Eltern, Kindergeld erschleichen und solche Sachen. Haben Sie da Ideen, wie kann sowas aussehen?
Naja, also der erste wichtige Schritt ist, dass diese Vorgänge, zum Beispiel das Beispiel des Kindergeldes, dass diese Vorgänge viel tiefer und gründlicher mal im Denken erfasst werden müssen und herausgerissen werden müssen aus diesem Mechanismus, aus diesem sturen Aha, so und dann kommt das und da können wir uns drauf verlassen, aber eigentlich wissen wir gar nicht, um was es sich dabei handelt. Ich bin der festen Überzeugung, dass der nächste Evolutionsschritt in die Zukunft, in einer menschenwürdigen Zukunft, sagen wir einmal, nur möglich ist, wenn wir auch unsere Begriffe ganz neu bestimmen. Also wenn wir das, was jetzt stattfindet, auch neu begreifen überhaupt, in den Wurzeln begreifen. Nicht, also dass man das Kindergeld nicht einfach nur als Automatismus nimmt und im Übrigen dann sagt, ja, es geht dann bei dem Jugendlichen weiter, der braucht ja auch eine Ausbildung, das wird dann auch bezahlt. In Wirklichkeit aber noch nicht zu begreifen, dass die Arbeit, die da geleistet wird, nicht irgendwann mal aufhört, sondern dass sie weiter wirkt und dass sie den Arbeitsbegriff selber weiter komplex macht. Und dass das erstmal nur ein Gedanke ist, den man innerlich bereits schon als richtig erkannt hat, aber vielleicht noch nicht wirklich gedacht hat, also noch nicht auf den Begriff gebracht hat.
Also das, was der Herr Stüttgen sagt, ist das eigentliche Problem, dass wir die Komplexität, in der wir leben, dass wir die gedanklich nicht genügend durchdringen. Also das sehen Sie an unserem Arbeitsbegriff. Nach unserer heutigen Begrifflichkeit ist Arbeit weisungsgebundene, sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeit. Und deswegen kann es passieren, dass eine 65-jährige Frau, die jetzt Rente bezieht, dass sie dann beim Hinschauen auf ihre Rente sagt, davon kann ich ja gar nicht leben. Ne? Und dann sagt sie so ganz gutgläubig, sagt sie, naja, das ist ja auch kein Wunder. Ich habe ja 25 Jahre unsere drei Kinder großgezogen. Und dann 20 Jahre meinen Mann bis zu seinem Tod gepflegt. Ich habe ja nie gearbeitet.
Ja.
Und das ist schon richtig, was er sagt. Wir können die Welt nur in der, die Sozialität, die Gemeinschaft, nur in der Weise gestalten, wie wir sie auch begreifen. Und da muss, also wir müssen uns frei machen von den Ideologien, die sozusagen uns die ganzen Fragen beantworten. Sondern wir müssen unsere Fragen stellen und mit den Fragen die Welt durchdringen. Das ist eigentlich der Punkt. Und was wir heute Abend nur machen können hier, wir können die Probleme nicht lösen, aber wir können helfen, dass die, die hier sind, mit mehr Fragen wieder nach Hause gehen, wie sie hergekommen sind. Das ist eigentlich der ganze, also ich meine, ich habe jetzt so viele Vorträge gehalten, mir wird es immer klarer, dass das eigentlich Nützliche ist, dass die Menschen, die da sitzen, mit mehr Fragen nach Hause, und ich auch, ne, mit mehr Fragen nach Hause gehen, wie sie hergekommen sind. Und in dem Maße, wie wir dann mit diesen Fragen in die Welt gehen, mit denen gestalten wir die Zukunft. Ne? Das ist eigentlich der Punkt. Ne? Und da müssen wir dran denken. Und die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, die gibt uns eigentlich immer, ich nenne gerne den Begriff wie so ein Polarstern, die gibt uns nur Orientierung. Und die führt vielleicht dazu, dass mehr Menschen in die gleiche Richtung orientiert anfangen zu denken. Und da kann dort noch was ganz anderes bei rauskommen. Aber dass man in die Richtung mal denkt und sagt, halt mal, ist das wirklich so? Müssen wir das mal hinterfragen? Warum und wozu machen wir das überhaupt? Wie ist es denn mit dem Kindergeld, wie ist es denn mit der Rente, wie ist es denn mit der Bezahlung eigentlich, etc., etc. Dass man sich loslöst von den Ideologien, sozusagen zu einem eigenen ständigen Denken kommt. Und wenn das dann viele zusammen machen, dann hat es so einen Schwarmeffekt, ne? Also buchstäblichen Schwarmeffekt. Und dann wird sich die Welt verändern dadurch, ne? dass wir das Neue denken wollen. Ne? Wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein, werdet ihr das Himmelreich nicht erreichen. Ne? Also das war schön dargestellt vom Herrn Stüttgen, ne? Diese sich ganz voraussetzungslos an die Realitäten gehen, sich frei machen von Vorurteilen, ausbrechen aus dem Urteil, aus dem Erfahrungsgefängnis, möchte ich mal sagen, ne? Die Dinge hinterfragen und dann das neue Denken. Das wäre unternehmerisch, ne? Das ist urunternehmerisch. Und wenn wir als Gesellschaft unternehmerisch sein, dann können Sie sich darauf verlassen, wird sich die Gesellschaft verändern. So oder so. Ne? Und je mehr wir das mit offenem Geist tun und im Verantwortungsbewusstsein für das Ganze, desto besser werden die Verhältnisse sein. Ne? Und dann lernen wir durch Einsicht. Und wenn wir nicht durch Einsicht lernen, dann lernen wir durch Katastrophe. Ne? So ist das. Ne? Buchstäblich. Das kann man für sich selbst erleben, in der Familie, im Unternehmen. Ne? Auch ein Unternehmen lernt durch Katastrophe, ne? Wenn es nicht einsichtig ist. Und die ganze Welt sogar. Ne? Nehmen Sie die Umweltfrage, ne? Wenn wir nicht einsichtig sind, dann lernen wir durch Katastrophe.
Herr Werner, an Sie eine Frage. Eigentlich diese Utopie, die Sie definiert haben.
Wo denn bitte? Halt, wo?
Hallo. Bitte?
Wer spricht mit mir?
Hier. Ja, bitte aufstehen. Ja,
danke. Okay, Ihre Utopie müsste doch eigentlich aus anderen gesellschaftlichen Gruppen kommen. Ich denke da zum Beispiel an die Gewerkschaften, an die Kirchen. Ja. Und jetzt kommt es aber aus dem Unternehmertum. Ganz respektvoll an Sie gefragt. Was ist Ihnen passiert, dass Sie gerade auf die Idee gekommen sind? Ist es eine persönliche Erfahrung oder aber ist es eine betriebswirtschaftliche Erfahrung, dass Sie sagen, ich muss ja die Nachfrage stärken?
Ja. Könnte auch sein. Also fangen wir mal mit dem Schluss an. Also man könnte auch sagen, also ich sage immer, ein freiberuflich Tätiger, ein Künstler, ein Wissenschaftler, eine Mutter, also wenn die das Grundeinkommen nicht verstehen, dann... Und ein Einzelhändler. Wenn die das Grundeinkommen nicht verstehen, dann schauen sie in den richtigen die Welt. Also wenn ich als Einzelhändler haben will, dass die Kunden meine Ware kaufen können, also dass sie mit dem vollen Tragtüte aus dem Laden rausgehen können, dann muss ich dafür sorgen, dass sie mit dem vollen Geldbeutel reinkommen, oder? Ist doch logisch, ne? Also wenn ein Kunde mit dem leeren Geldbeutel reinkommt und mit der vollen Tüte rausgeht, dann ist was fief gelaufen, ne? Dann wird die Sache sehr endlich, ne? Also die Aufgabe der Gesellschaft ist, sich zu versorgen. Und das heißt, wir müssen die konsumfähigen Güter und Dienstleistungen hervorbringen und müssen dafür sorgen, dass die Menschen ein Einkommen haben, um darüber zu verfügen. Das ist die Aufgabe. Das ist Ordnungspolitik. Da muss die Gesellschaft zusammenwirken. Und das machen wir nicht bewusst genug. Das machen wir eigentlich, könnte man noch sagen, noch zu wenig nachhaltig, ne? Zu wenig ganzheitlich. Wenn Sie es ganzheitlich und so war das auch für mich als Unternehmer, dass ich mir natürlich an einer anderen Stelle bin ich aufmerksam geworden auf diese an sich alte Idee. Also wenn Sie die Idee aus der abendländischen Kultur heraus verfolgen wollen, dann haben Sie den Ursprung bei Matthäus 20. Das war ein Gärtner Beispiel. Ich habe es ausführlich in meinem Buch beschrieben, können Sie da hinten erwerben, 8,98 €. Ne? Ganz schon. Also, da ist es beschrieben und das können Sie überall verfolgen. Ne? Und da ist mir persönlich, bin ich dann darauf aufmerksam geworden und habe dann festgestellt, dass das schon eine ganz alte Idee ist, die also durch die ganzen Generationen schon gegangen ist, dass diese Frage immer bestand. Und mir ist es daran aufmerksam geworden, dass ich halt sehr viele Einstellungsgespräche geführt habe. Müssen Sie, ne? Wenn Sie Erfolg haben, brauchen Sie Menschen, die Ihnen helfen. Wenn Sie haben wollen, dass Menschen Ihnen helfen, müssen Sie welche einstellen. Also habe ich Einstellungsgespräche geführt. Ich behaupte mal, es gibt keinen hier in der Kirche, der so viele Einstellungsgespräche geführt hat wie ich. Ne? Das war die Folge des Erfolgs. Und da ist mir dann irgendwann einmal klar geworden, dass ja keine Einstellung erfolgt, ohne dass ich mich mit dem Bewerber darauf geeinigt habe, was er für eine Teilhabe bekommt. Jetzt haben Sie die Begriffsverwandt. Also mir ist klar geworden, dass das Ziel des Einstellungsgesprächs ist, mit dem Bewerber eine Teilhabe zu vereinbaren, die ihn in die Lage versetzt, dann bei uns im Unternehmen teilnehmen zu können. So banal. Also es ist ganz... ganz einfach eigentlich, ne? Und dann habe ich gedacht, ja, dann ist ja der Lohn nie die Bezahlung der Arbeit, sondern immer die Ermöglichung der Arbeit. Das war sozusagen mein Schlüssel. Ne? Und dann habe ich da so weiter drüber gedacht. Also wie gesagt, auch Unternehmer schauen über den Tellerrand, ne? Mitunter mal, mehr oder weniger häufig, ne? Und da ist mir das immer klarer geworden. Da habe ich gesagt, dann ist das ja eigentlich der Punkt. Dann sind die Menschen, die bei uns arbeiten, damals waren es noch nicht so viele, aber da ist mir das dann klar geworden, die müssen sich ja leisten können, bei uns zu arbeiten. Und wenn Sie das umdenken im Unternehmen, dann haben Sie schon qua Erkenntnis Einkommen und Arbeit voneinander entkoppelt. Ne? Dann haben Sie gesagt, der Mensch braucht das Einkommen, um leben zu können, um sich leisten zu können, bei uns zu arbeiten. Und er braucht die Arbeit, um sich entwickeln zu können, um über sich hinauswachsen zu können. Und da habe ich jetzt viele Beispiele an Menschen, wo man sagen kann, Donnerwetter, ne? Was ist aus denen geworden? Jeder Einzelne von uns braucht die Arbeit, um über sich hinauszuwachsen. Da braucht er kein Einkommen dazu. Das Einkommen braucht er, um leben zu können. Und das ist wunderbar beschrieben dann bei Erich Fromm In den 60er Jahren hat er sie schon ausführlich beschrieben. Und da können Sie die ganze Kulturgeschichte durchgehen.
Sie haben gesagt, wir sollten mit vielen Fragen wieder nach Hause gehen.
Ja, wo sind Sie?
Bei dem Vortrag habe ich mir eine Frage gestellt und die dann anschließend beantwortet. Ich bin für das bedingungslose Kindergeld. Wenn wir das bedingungslose Kindergeld hätten, nämlich ohne Kinder, dass jeder Kindergeld kriegt, dann würde doch sicherlich daraus entstehen, dass Kinder gekriegt werden. Also ich meine, wir sollten das bedingungslose Kindergeld einführen. Dann würden wir die ganze Bevölkerungs- und Alterspyramide durchbrechen. Ich fände, das wäre doch eigentlich eine Forderung, die Sie noch hinzufügen könnten.
Ja. Also am besten das bedingungslose Kindergeld von der Wiege bis zur Bahre. Ne?
Was hat er gesagt?
Herr Bezwanner, vielleicht, ich fange nochmal bei Euro an, die ja doch irgendwo eine Initialzündung waren für dieses ganze Wirtschaftswachstum, was wir jetzt erleben. Wir haben doch im Moment die Situation, dass wir auf der einen Seite ein enormes Geldvermögen haben und auf der anderen Seite steigt die Armut auch weltweit immer. Das hat natürlich doch eine große Diskrepanz zwischen diesen beiden Dingen und letztendlich fehlt dieser Kreislauf, der wieder zurückführt, damit die Menschen wieder Güter erwerben können, so wie Sie es vorhin formuliert haben. Letztendlich sind die Bedingungen stimmen doch nicht mehr, in denen wir im Moment leben, dass wir es ermöglichen, dass auf der einen Seite immer mehr Vermögen angehäuft werden, Geldkapital ist genug da, aber es fließt nicht zurück in den Markt. Und das trifft sich als Unternehmer ja auch, wie wir vorhin gerade feststellten. Das heißt, letztendlich, was nützt mir der große Reichtum, den ich vielleicht als Oligarch aufhäufe, aber unten die Menschen um mich herum sind alle arm und können gar nicht mehr teilhaben. Also stimmen die Bedingungen doch nicht mehr, in denen wir im Moment herrschen. Wir müssen doch irgendwie einen Deckel oben drauf setzen und wieder, ich will jetzt nicht sagen umverteilen, aber es ist die Umverteilung, aber alle Menschen würden doch wieder davon profitieren, auch letztendlich wieder die Reichen. Sehe ich das richtig?
Ja, also das ist ja die Herausforderung für uns als Gesellschaft, dass wir dieses zusammen, also Wirtschaft ist ja nach meiner Definition das Füreinanderleisten, dass wir das verstehen. Also wir sind sozusagen von der Komplexität auch der Weltwirtschaft, das sieht man dann in der Finanzkrise, sind wir überfordert. Obwohl wir natürlich als Kinder immer gesungen haben, Taler, Taler, du musst wandern. Aber jeder versucht, ihn festzuhalten. Merken Sie? Also das, was an Weisheit in dem Kinderlied drinsteckt, dass Geld fließen muss, das wird von jedem Einzelnen von uns, wird dem dagegen gehandelt, weil er das Geld festhalten will. Sie dürfen Geld nicht festhalten. Und die ganze Finanzkrise entsteht dadurch, dass wir meinen, Geld müssen wir festhalten. Also wir meinen, wir Einzelne hier, Sie alle, inklusive ich, wir meinen, wir müssten selbst für unser Alter sorgen. Kapitalgedeckte etc. etc. Das ist doch das Geld, was uns um die Ohren fliegt. Ne? Grundeinkommen wäre wieder Generationsvertrag pur. Ne? Wir leben sozusagen von der Leistung, die jetzt erbracht wird, leben wir heute.
Ja. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass im Grunde genommen das Geldvermögen, was sich akkumuliert, an einer Seite nicht mehr in den Markt reinkommt, genau, für den anderen Bereich. Und das ist unser Problem im Moment.
Nee, das ist Gott sei Dank passiert es so, sonst hätten wir eine riesen Inflation. Ne?
Das ist richtig.
Also wir sind im Moment als Gesellschaft sind wir überfordert. Also oder anders gesagt, wir leben in der Situation des Zauberlehrlings. Wir sind alle überfordert. Also von Schäuble angefangen bis zu Ihnen und zu mir sind wir überfordert von dem, was wir veranlasst haben. Also wir sind ja auch in der Zauberlehrlingssituation, was unsere Umwelt anbetrifft. Also nehmen Sie mal, tun Sie mal heute Abend, Sie tun sich einen Gefallen, lesen Sie mal wieder den Zauberlehrling. Das ist genau unsere Situation. Wir sind total überfordert von dem, was wir, also diese, was wir uns an Herausforderungen gestellt haben für das, was wir getan haben. Das fängt an mit der Reinregulierung, geht über die Umweltproblematik, geht über die Frage, wie finanzieren wir das Alter, geht über die ganze Finanzkrise. Das ist die Herausforderung und daran müssen wir arbeiten und dazu müssen wir das Gehirn einschalten. Das Problem ist, dass wir mit Paradigmen an die Lösung der Probleme gehen und nicht mit einem lebendigen Denken. Hier, mit Begriffe neu schöpfen.
Ja, zum Beispiel, ich will nur mal ein Beispiel nehmen, weil das, sagen wir mal, sehr, sehr komplex, aber auf der anderen Seite auch sehr einfach ist. Wir hängen immer noch fest, 20 Jahre nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, wir hängen immer noch fest in der Alternative Privatstaat. Wir stellen immer die Frage, etwa der Wirtschaft soll die privatkapitalistisch oder verstaatlicht sein. Und diese Alternative ist eigentlich eine Falle, in der wir drinstecken. Ich will nur mal ein Beispiel nehmen. Zum Beispiel die Diskussion unserer Schulen, die im Übrigen ja überhaupt noch gar nicht wirklich als Unternehmen ernst genommen werden. In unseren gesamten Schulen, die eigentlichen Basisunternehmen der Gesellschaft, wo also Fähigkeit und Kreativität zur Entfaltung gebracht werden sollen, wo sie entwickelt werden sollen, Schulen als Unternehmen zu denken, steht man sofort in der Frage der Alternative staatlich, das heißt zentralistisch, von oben nach unten bestimmt oder privat. Wobei ich hinzufüge, dass die Privatschulen ja auch weitgehend unter staatlichen Vorschriften stecken. Also auch die Ausbildung der Lehrer und die Prüfungsordnungen und so weiter dann sowieso schon verstaatlicht sind. Aber diese Alternative staatlich oder privat, die verschleiert im Grunde genommen die eigentliche Klarheit, nämlich die Klarheit, dass Unternehmen, insbesondere jetzt mal Schulen als Beispiel für Unternehmen, eigentlich weder staatlich noch privat sein dürfen, sondern sie müssen öffentlich, aber selbstverwaltet sein. Der Begriff der Selbstverwaltung, der muss zum Beispiel auf die Unternehmen von Schulen übertragen werden. Und damit diese Selbstverwaltung möglich ist, muss sich zum Beispiel der Staat raushalten, weil er eigentlich überhaupt gar nicht zuständig ist für die Frage der Ausbildung, der Bildung, sondern der Staat hätte eine ganz andere Aufgabe. Er hätte die Aufgabe, diese Selbstverwaltung zu sichern, zu schützen und zu finanzieren, solange er Steuern nimmt. Das heißt, hier muss man mal einfach die Dinge neu denken und nicht davon ausgehen, staatlich oder privat, sondern eine dritte Möglichkeit ins Auge fassen, der selbstverwalteten Unternehmen, die aber vom Ganzen finanziert werden, ohne dass sich der Staat jetzt in die Arbeit der Schule einschaltet und einmischt.
Also,
nur ein Satz ja. Noch, das ist im Grunde genommen ein so einfacher Gedanke, der muss aber erstmal geboren werden. Diese Einfachheit muss geboren werden, weil wir festhängen in diesen alten Schablonen, aus denen wir nicht rauskommen.
Ich versuche es mal ganz universell auszudrücken. Wenn wir uns wirklich prosperierend weiterentwickeln wollen, dann müssen wir jeden Tag unser Leben neu denken. Wir müssen jeden Tag unsere Ehe neu denken. Wir müssen jeden Tag die Gesellschaft neu denken. Wir müssen jeden Tag die Wirtschaft neu denken. Das ist der Mangel, den wir haben, ist der Mangel an Denkkräften. Es wird zu wenig gedacht. Und das würde uns vorne vorbringen. Und dann würden wir bei der Gelegenheit die Schulen auch neu denken.
Ja, das ist eines der allerdringendsten Maßnahmen, die wir jetzt in Zukunft vor uns haben. Weil die Schulen schließlich die Unternehmen sind, die, wenn die kleinen Kinder da hineinkommen, was erwarten die eigentlich? Die erwarten im Grunde genommen bereits schon soziale Plastik. Ja, die Kinder erwarten eigentlich, dass sie jetzt in einen Zusammenhang hineinkommen, in dem ihre tiefsten Kräfte zur Entfaltung gebracht werden. So, das heißt, sie erwarten eigentlich ein schöpferisches Umfeld. Und erwarten von den Erwachsenen, dass die das besser wissen als sie selber. Sie stoßen aber permanent durch die Form, die wir im Moment haben, stoßen sie auf eine Struktur, die genau diese Erwartungen zerstört. Die Kreativität richtig systematisch, und zwar infolge auch von Unkenntnis, zerstört. Denn zu einer wirklichen fähigen Lehrerschaft gehört die Freiheit, die freie Selbstbestimmung der Beurteilung dieser Vorgänge. Und wenn die nicht gewährleistet ist, dann haben wir eine Katastrophe. Und die ist schon mitten unter uns.
Es gibt so einen schönen Ausspruch von Henry Ford. Henry Ford, der Erste, der sagte, der Wohlstand einer Gesellschaft beginnt nicht in den Fabrikhallen und nicht auf den Werkbänken, sondern in den Kindergärten. Also ist immer, die Erneuerung kommt immer aus der Kultur und kommt immer aus der Bildung. Und da wissen Sie doch selbst, da tun wir viel zu wenig. Ich frage Sie jetzt gerade, weil Henry Ford das gesagt hat, sage ich dann immer, ja, mit welcher Begründung tun wir eigentlich jemand, der unser Auto wartet, höher bezahlen, wie jemand, der sich um unsere Kinder kümmert? Das kann man jetzt noch erweitern, aber wir könnten es doch anders machen. Das ist eine Frage unseres Gesellschaftsbewusstseins. Die Wertschätzung für jemand, der unsere Blechkiste repariert, ist offensichtlich höher wie jemand, der unser vierjähriges Kind im Kindergarten betreut. Aber das ist nur eine Frage des gesellschaftlichen Bewusstseins. Wir könnten das anders machen, wenn wir das anders denken würden. Also Gesellschaft neu denken, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Und dazu brauchen wir den gesellschaftlichen Diskurs. Und das tun wir nicht mit schlauen Antworten, sondern mit interessanten, ambitionierten Fragestellungen.
Das Parteiwesen, das Parteileben, ja. Das Parteiwählen, das Parteidenken, ja. Das führt uns nicht mehr weiter.
Nee, eben, das ist ja das ist genau meine Überzeugung. Wir befinden uns sichtbarlich in den letzten Jahren immer sichtbarer in einer ungeheuer tiefen Bewusstseinskrise, in einer Krise, die unser gesamtes System betrifft und vor allen Dingen auch unsere sogenannte Parteiendemokratie betrifft. Wir spüren deutlich, dass da ein Widerspruch in der Sache liegt, nämlich dass die Parteien, ich sage es jetzt einfach mal, allmählich veraltet sind. Dass sie in ihrer gesamten inneren Struktur und auch in ihrer Idee überhaupt gar nicht mehr in die Zeit jetzt hineinpassen. Und dementsprechend also auch immer unwahrhaftiger werden, weil sie Theater spielen, weil sie überhaupt gar keinen echten Anschluss an die Fragen bekommen, die jetzt wirklich anliegen. Das heißt, ich persönlich will die Parteien nicht abschaffen. Überhaupt nicht. Die können ja weitermachen. Aber ich werde sie nicht mehr wählen. Und das heißt, ich akzeptiere sie als Inspirationsorgane. Sie können uns doch beraten. Wenn es dann heißt, ihr seid mit der direkten Demokratie überfordert, können Sie uns ja erzählen, wo es lang geht. Und dann hören wir genau zu und werden daraus unsere Konsequenzen ziehen. Das heißt also, die Tatsache, dass Parteien gewählt werden, halte ich persönlich für eine veraltete Form. Weil diejenigen, die da gewählt werden, eben, das habe ich eben schon mal gesagt, völlig überfordert sind. Denn ich bin ja schon mit meiner eigenen Stimme für mich selber überfordert. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie bekommen noch 500 Stimmen von anderen. Was dann los ist? Ganz abgesehen davon, dass bei der Parteienfrage die Frage des sinnvollen Gestaltens der Zukunft immer überdeckt wird durch die Tatsache, dass eine Partei an der Macht sein will. Und dieses Eigeninteresse, an der Macht sein zu müssen, widerspricht der künstlerischen Gestaltungsaufgabe, die uns aber im Moment notwendig ist. Das ist ein Widerspruch in sich selber, wenn Sie mich so fragen. Das heißt, ich halte die jetzige Form der Demokratie für dringend, sie ist zurückgeblieben. Wir stehen vor einem Evolutionspunkt, in dem wir den Begriff der Demokratie neu, und zwar direkt in uns selber neu begründen müssen. Und dann werden wir zu einer neuen Form kommen. Ich hab das mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, dass ich gesagt habe, dass das, was von den Parteien ausgeht, Leichengift ist. Leichengift. Damit meine ich nicht die Menschen, Nur damit man das nicht falsch versteht. Ich meine nicht die einzelnen Menschen, die es unter Umständen in diesen Parteien ja auch ursprünglich mal gut wollen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich will jetzt mal alle Gesichtspunkte von Machtgier und so weiter beiseite räumen. Sondern will nur sagen, dass diese Menschen in dieser Struktur heute gar nicht mehr handlungsfähig sind, weil sie ständig darauf lauern müssen, dass sie beim nächsten Mal wieder auf den richtigen Listenplatz kommen und uns deswegen was vom Pferd erzählen müssen. Er wartet die ganze Zeit darauf, dass Sie zurückkommen, weil er eine Frage an Sie hat.
Nein, Sie beide.
Ah ja, du, okay. Ja,
ich höre Ihnen nur gerne zu, weil Sie sagen genau das, was...
Ich spreche Ihnen aus der Seele.
Ja, richtig.
Richtig, das ja. Ist auch meine Aufgabe.
Ja, hallo, Thomas Küppers. Ich bin heute hingekommen, weil ich ein paar Verbündete suche.
Bei was?
Einfach... Ich komme gleich zu. Also ich komme auch von dieser Leichengift verbreitenden Partei der Piraten, die sich für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzt. Ich will aber keine Werbung hier machen. Ich will keine Werbung machen. Und ich möchte aber einfach sagen, Herr Werner hat recht. Wir haben die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, des bedingungslosen Grundeinkommens, die Idee haben wir auch nachgerechnet. Und in unserer Idee funktioniert sie. Also man kann sie mit den Zahlen von heute finanzieren. So, aber ich bin heute hier hingekommen, weil ich Verbündete gesucht habe und das bedingungslos. Also ich habe
also wie lautet
keine Parteienmitgliedschaft,
die Frage?
Das ausdrücken. Die Frage ist ganz einfach. Wie würden Sie sich die Umstellung, die politische Durchsetzung des bedingungslosen Grundeinkommens vorstellen? Und weil wir glauben, dass man das nicht in einem Rutsch machen kann, auch wenn man das ja. Wünschenswert wird.
Ja. Also es geht immer nach dem Motto, es ist das ganze Leben übrigens so, ne? Können Sie selbst bei sich beobachten. Sie müssen die Dinge immer revolutionär denken, aber dann evolutionär umsetzen. Die meisten Dinge scheitern darunter, dass wir sehr bruchstückhaft die Dinge denken, aber dann mit brachialer Gewalt umdenken. Hartz IV zum Beispiel ist so ein typisches Beispiel. Ne? Das ist nicht gut durchdacht, aber mit Gewalt umgesetzt. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erstmal die Idee richtig erfassen und dass die Idee eben mit diesem Schwarmeffekt sozusagen in der Gesellschaft sich fundiert und dass dann aus dieser Idee heraus man dann anfängt, die Gesellschaft zu gestalten. Also etwas, was man nicht denken kann, das darf man nicht gestalten.
Ja, vor allen Dingen...
Deswegen haben wir bei uns im Unternehmen immer den Spruch, der heißt, ich weiß nicht mehr, was für ein Künstler den formuliert hat, der heißt, denke erst und handle dann und handelnd denke stets daran. Ne? Meistens geht es umgekehrt. Ne? Es wird erst gehandelt und dann gedacht. Ne? Und das darf nicht sein. Ne? Das haben wir nicht gewollt. Deswegen, dann kann man das um. Ne? Und dann sage ich Ihnen ganz salopp, wenn man dann will, dann findet man auch die Wege. Und wenn man nicht will, dann findet man auch die Gründe. Ne? So ist immer im Leben. Ne? Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Es müssen genügend Menschen denken können. Also, oder salopp gesagt, die Idee muss epidemisch werden. Ne? Die Idee muss epidemisch werden. Das ist ja etwas, was auf einer Metaebene passiert. Ne? Plötzlich, das können Sie so beobachten. Da gibt es viele Beispiele dafür. Das führt jetzt zu weit, die anzuführen. Aber das können Sie selbst beobachten. Da ist eine Sache und plötzlich wird es für eine ganze Gesellschaft evident. Dann kann man es auch realisieren. Also auch ich muss Ihnen sagen, aus meiner unternehmerischen Erfahrung, immer wenn ich was versucht habe zu realisieren, was mir klar war, aber nicht den anderen, ist immer schiefgegangen. Ne? Erst wenn man dafür sorgt, dass genügend andere Menschen das auch einsehen, für gut halten, denken können, ne? Deswegen ist das Soziale, deswegen ist so ein Unternehmen führend, genau wie eine Gesellschaft gestalten, eine sozial-künstlerische Veranstaltung, ne? Deswegen kann man da wirklich von Beuys viel lernen, dann kann man es dann auch realisieren, dann findet man auch Wege, glauben Sie mir, ne? dann finden Sie Wege. Die Welt wird so, wie wir sie denken. Sie können es gar nicht verhindern.
Aber ich wollte noch mal ganz kurz diesen Kernsatz wiederholen, weil der erscheint mir sehr wichtig, nämlich der Begriff der Revolution, bezogen auf die Begriffe revolutionär denken und den Begriff der Evolution auf das Handeln beziehen. Denn es ist genau das, ne? Revolution im Handeln kann unter Umständen zu Katastrophen führen. Das haben wir auch schon in der Geschichte gehabt.
Millionen von Toten, ne?
Das heißt aber nicht, dass man den Begriff der Revolution etwa abschaffen müsste, sondern im Gegenteil. Man muss den Begriff der Revolution ins Denken hineinnehmen. Revolutionär denken. Und daraus entwickelt sich dann organisch eine evolutionäre, das heißt eine auf Entwicklung abgestimmte Handlung. Also nicht auf die Revolution verzichten.
Nee, ganz im Gegenteil, im Geistigen müssen wir radikal revolutionär sein. Aber im Handeln müssen wir jeden Mitmenschen, jede Schwester und jeden Bruder ganz liebevoll dort abholen, wo er ist. Das wäre das Ideal. Nee.
Also man kann sagen, man kommt als Revolutionär auf die Welt, streng genommen. Und gucken sich die Kinder an, die Neugeborenen, sie sind wirkliche Revolutionäre. Sie bringen Aspekte in die Welt, die sind ungeheuerlich. Und wenn wir das ganz ernst nehmen, dann weiß man, dass daraus überhaupt erst dann ein Wachstum entsteht.
Herr Werner, Sie haben vorhin so schön anschaulich das Beispiel mit der Zahnpastatube gebracht, die bereits bezahlt ist an der Kasse. Und
nein, nicht an der Kasse, im Regal.
Ja, im Regal. Und an der Kasse wird das Geld dann rausgenommen, um die neue Zahnpastatube zu kaufen. So, diese Mimik scheint aber wohl bei Ihrem Konkurrenten Schlecker nicht so ganz zum Zuge gekommen zu sein. Da ist irgendwas schiefgelaufen.
Ja. Manchmal klappt es halt nicht. Ne? es muss schon immer, wir leben schon davon, dass die Menschen uns honorieren. Und wenn die Menschen uns nicht ausreichend honorieren, dann können wir die Arbeit nicht mehr weiterführen. Ne? Und wenn keine Kunden mehr in den Laden kommen, dann muss ich ihn dicht machen. Ne? Hilft gar nichts. Ne? Jetzt rennt sie wieder mit dem Ding dahin. Verstehst du nichts hier vorne?
Ja, versteht man mich da vorne?
Sehr gut.
Okay, gut. Also zuerst einmal wollte ich sagen, ich stehe dem ganzen Grundeinkommen an sich jetzt überhaupt nicht skeptisch gegenüber, wie die meisten von uns, denke ich hier. Also ich glaube, die meisten sind hier, weil sie auch vom bedingungslosen Grundeinkommen begeistert sind und sich daher sie nochmal anhören wollten. Jetzt wollte ich allerdings fragen, was kann man denn jetzt konkret dafür tun, persönlich, dass das bedingungslose Grundeinkommen halt auch durchgesetzt wird. Weil wenn man sich jetzt die Realisierungsversuche anschaut, also zum einen wäre es halt ein Denkanstoß
Die Frage, was kann man tun dafür? Ne? Also wir wollen ja auch haben, dass sie alles Aktivisten werden. Ne? Da gibt es nur eins. Schauen Sie in die Gesellschaft, in die Welt, mit der Idee des Grundeinkommens. Also durch die Idee des Grundeinkommens kriegen Sie neue Begriffe. Sie schauen mit den neuen Begriffen in die Welt. Die Welt verwirklicht sich für Sie neu, also Sie erfassen die Welt neu. Und dann tun Sie, egal wo Sie sind, reden Sie über das Grundeinkommen. Kann ich Ihnen sagen. Egal wo Sie sind. Irgendwo, wo Sie den Eindruck haben, das ist nicht so ganz unpassend. Und da werden Sie dann immer mehr Anknüpfungspunkte finden, ne? So nach dem Motto, mit Grundeinkommen wäre das nicht passiert. Reden Sie über Grundeinkommen und dann werden Sie feststellen, das wird hochinteressant. Da kriegen wir einen gesellschaftlichen Diskurs, ne? Also nicht mehr reden über Next Topmodell und so, ne? Was es da so alles gibt, sondern reden über das Grundeinkommen. Und Und dann wird sich die Welt verändern. Glauben Sie mir, die Welt wird sich verändern. Wenn wir lang genug darüber kommuniziert und gedacht haben, uns ausgetauscht haben, dann entsteht eine neue Realität. Wir können uns dann die Welt gar nicht mehr anders vorstellen, als mit Grundeinkommen. Und wir werden uns an den Kopf fassen und sagen, wie kann es denn Generationen gegeben haben, wo es kein Grundeinkommen gab?
Ja, ich möchte dem noch hinzufügen, nicht nur über das Grundeinkommen reden, sondern vor allen Dingen auch denen zuhören, die dagegen sind.
Ja, das ist wichtig.
Daran, das ist ganz wichtig.
Daran schärft man die Argumente.
Das heißt, die Demokratie hat ja den großen Vorteil, dass sie selber eine Plattform der Diskussion eröffnet, wo also die einen auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite eine Art geistigen Krieg führen, indem sich die einzelnen Gesichtspunkte überhaupt erstmal zeigen müssen. Also die Ideen, die gegen das Grundeinkommen gerichtet sind, sind mindestens erstmal genauso wichtig, wie die dafür sind. Aber es muss etwas stattfinden wie eine Auseinandersetzung dieser beiden Kontrahenden. Und die Demokratie ist eigentlich die Plattform, in der das möglich wird und in der dann tatsächlich irgendwann mal auch eine Abstimmung erfolgt. Also ich wollte nur einen Fingerzeig auch auf die Gesichtspunkte lenken, die dagegen sprechen.
Ja, klar.
Denn die dagegen sprechen, sind diejenigen, die die anderen, die dafür sind, daran hindern, zu schnell irgendetwas zu machen, weil die dagegen sind, unter Umständen ihre Gründe haben, die aber ernst zu nehmen sind und die bearbeitet werden müssen. Das ist ja das Interessante und das unterscheidet ja auch die direkte Demokratie von der Parteiendemokratie. Das ist der Unterschied.
Nein, wo Sie das jetzt herrlich beobachten können, weil ja jetzt in dem Monat beginnt ja die Unterschriftensammlung in der Schweiz für die Grundeinkommensinitiative. Also die Schweizer werden in den nächsten anderthalb Jahren, müssen die Voraussetzungen schaffen, dass eine Volksabstimmung über das Grundeinkommen stattfindet. Das heißt, an zig schweizerischen Stammtischen, in zig schweizerischen Gesprächen, in zig schweizerischen Familien wird über das Grundeinkommen debattiert. Und wenn Sie die Schweizer mal ein bisschen beobachtet haben, die können unheimlich gut diskutieren. Ne? Auf einem sehr hohen Bewusstseinsniveau. Da verspreche ich mir sehr viel davon, dass es auch sozusagen rüberschwappt, zumindest im deutschen Kulturkreis. Ne? Und da wird am Schluss wird dann abgestimmt werden, so ein Grundeinkommen einzuführen. Volksabstimmung. Und da wird man sehen, was da passiert. Ne?
Und wir in Deutschland haben ja den großen Vorteil, dass wir noch keine direkte Demokratie haben. Nicht? Dass wir diese Arbeit überhaupt erstmal leisten müssen, denn die befähigt uns dann auch damit umzugehen. Ja. Nicht? Das ist der große Vorteil, den wir haben, dass wir weder ein bedingungsloses Grundeinkommen noch die direkte Demokratie haben. Das heißt, wir haben also mit ganz realen Aufgaben zu tun, die wir vom Embryonalstadium an entwickeln müssen. Das ist unser großer Vorteil.
Und jetzt tue ich es mal ein bisschen humoristisch sagen. Und natürlich der große Vorteil ist, dass man nur drüber reden brauchen und nicht uns entscheiden müssen. Wenn wir nämlich Schweizer wären, müssten wir wahrscheinlich in 2 Jahren oder 2,5 Jahren, so lange dauert sowas, müssen wir dann entscheiden. Plötzlich an einem ganz bestimmten Sonntag zur Wahl gehen und sagen, bist du fürs Grundeinkommen oder bist du dagegen? Also das bleibt uns noch erspart.
Ja, ich würde auch gerne noch kurz eine Frage stellen oder eine Anregung. Also ich finde das ganz wunderbar, als ich von diesem Grundeinkommen gehört habe. Das ist sowieso, als kreativer Mensch ist man dafür
vielleicht
sofort offen.
Ein bisschen deutlicher vielleicht.
Ja, also ich halte das für eine wunderbare Perspektive und wünsche mir, dass ich das noch erleben werde. Und meine Frage ist eigentlich, weshalb diese Veranstaltung nicht in der Universität stattfindet, indem wir jetzt so, sagen wir mal, 5-mal mehr Sitzplätze hätten beispielsweise und auch junge Leute vor allen Dingen angesprochen werden würden, die ja doch die Zukunft weitgehend bestimmen.
Sie haben gefragt, warum diese Veranstaltung zum Beispiel nicht in einer Universität stattfindet. Ja, wir sind ja dabei, das vorzubereiten.
Also in der Aula der Kunstakademie hat man auch.
Das heißt, die wirkliche Universität ist ja die zwischen uns allen hier. Und diese wirkliche Universität muss auf die Dauer die alten Universitäten ablösen. Denn die alten Universitäten sind auch dabei zu veralten. Es funktioniert bei denen auch nicht mehr. Das heißt also, wir sind hier in der Universität, nämlich...
Mindestens sind wir in der Universität des Lebens. Ne? Also wir müssen gucken, dass wir an allen Ecken, also dass die, wenn die Idee epidemisch werden soll, müssen wir gucken, dass überall diese Fragen entstehen. Ne? Und im Rheinstadion, oder das heißt, glaube ich, inzwischen Esprit Arena, ne? Wäre auch nicht schlecht. Ne? Wäre auch nicht schlecht. Aber das kommt. Lassen Sie es drauf ankommen. Ne? Die Sache geht immer schubweise voraus. Ne? Und glauben Sie ja nicht, dass Sie das nicht mehr erleben.
Es gibt noch eine letzte Wortmeldung und ich möchte vorher noch sagen, ich bin gerade darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Ringgespräche, die hier in der Berger Kirche donnerstags um 19 Uhr immer stattfinden, dass die nicht in den Ferien stattfinden. Also nicht, dass sie nächste Woche um 19 Uhr allesamt hier sitzen und oder hier hinkommen, die Kirche ist zu. Also in den Ferien
in den nächsten beiden Wochen findet es nicht statt.
Genau, in den Schulferien NRW finden keine Ringgespräche hier statt. Und jetzt die letzte Wortmeldung.
Ja, guten Abend. Ich komme aus dem Münsterland und ich möchte einmal zu dem Grundeinkommen, ich komme aus der Diaspora, nördliches Münsterland, Kreis Steinfurt, ist ein bisschen weit weg, aber ich bin extra heute Abend hierher gekommen, weil mich das Thema interessierte. Zum Thema Grundeinkommen denke ich mal Steuern. Wir zahlen ganz, ganz viel Steuern und ein Teil dieses Geldes, was man eventuell kriegen würde, würde schon für Steuern weggehen. Das wäre ein Punkt. Dann sagten Sie vorhin, revolutionär denken, sozial handeln. Das versuchen wir. In der Diaspora ist das ganz, ganz schwierig, weil es da sehr konservativ ist. Und ich denke, es reicht nicht, dass wir Gedanken mit nach Hause nehmen. Wir haben schon ganz lange Gedanken. Ich bin seit 25 Jahren in dem Sozialengagement tätig. Ich habe schon Integration vor 20 Jahren gemacht, als es noch gar kein Begriff war. Ich denke, dass wir neben diesem Begriff interkulturelle Öffnung und Kompetenz, dass wir die soziale Öffnung und Kompetenz brauchen, um einfach die Lebensbedingungen der Menschen zu analysieren und dann Gegenstrategien entwickeln, damit die Menschen besser leben können. Da gehört unter anderem auch dazu, dass ein Grundeinkommen geschaffen wird. Ich denke, wenn wir die soziale Kompetenz, wenn wir die durchforsten, auch die zwischen den Behörden, zwischen den Institutionen, dass der Bürger als Volk ist der Souverän, nicht unsere Verwaltung, dass dann auch die Demokratie von oben würde dann erfolgen, die würde die Menschen selbstbewusster machen und eine Demokratie von unten hervorzaubern. Dankeschön, nur Anregung.
Naja, ich meine, Demokratie bedeutet ja sowieso von unten. Die Abstimmung von unten, die Ideen kommen von oben. Wie?
Entschuldigung. Die Demokratie wird für unten gebremst durch Strukturen, ja, durch Behörden von, ja, oben.
Richtig.
Die Leute trauen sich nicht.
Richtig.
Und darum meine ich, dass eine soziale Kompetenz brauchen.
Ja, das ist selbstverständlich. Das was Sie da beschreiben als diese Macht von oben durch die Behörden, bedeutet ja nur, das sind alles Vergangenheitskräfte. Das heißt, sind Kräfte, die sind irgendwann mal entstanden und sie haben sich weiter stabilisiert. Und das, was jetzt sozusagen von unten kommt, ist der Mensch von der Basis her, der dem etwas entgegensetzen kann, und dann werden diese von oben Funktionen werden nach und nach nicht mehr mit Nahrung versorgt, nicht mehr mit Substanz.
Das mag hier so sein, bei uns auf dem Land ist das noch ganz anders. Und ich denke mal, ja, wir wollen ja möglichst flächendeckend soziale Veränderungen schaffen. Dankeschön.
Ja, wunderbar. Auf dem Land muss mehr konservativ sein. Auf dem Land, die müssen sich mehr darum kümmern, dass wirklich die Kartoffeln wieder gesund sind. Das heißt, dass wirklich die Fähigkeiten der Landbevölkerung, dass sie mehr ins Bewusstsein kommen, auch bei ihnen selbst ins Bewusstsein kommen. Das heißt, sie müssen widerständiger sein gegen diese totale Zerstörung unserer Grundlagen, nicht nur im Geiste, sondern auch auf der Erde. Nicht? Das ist ja wichtig, dass wir uns da zusammenschließen.
Ganz herzlichen Dank Ihnen allen, Herrn Götz Werner und Johannes Stüttgen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, also morgen besteht die Möglichkeit, zwischen 11 und 13 Uhr wieder hier am gleichen Ort das Thema noch mal zu vertiefen. Und ich wünsche Ihnen allen eine wunderbare Heimreise und natürlich, dass Sie mit den Anregungen, die hier heute Abend möglich waren, die Welt verändernd weitermachen. Vielen Dank. Ja, das geht gut.